Liebe Leute, endlich ist es soweit. Ich präsentiere euch ein Interview mit einer Olympiasiegerin. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Aber Svenja Brunkhorst hat nicht nur Olympiagold gewonnen, sie hat auch eine Menge andere Titel. So viele, dass ich mich selber verzählt habe. Aber später dazu mehr. Gerade leitet sie die Frauen- und Mädchenabteilung von Alba Berlin. Was sie sonst so macht und ob sie das Basketballspielen vermisst, das hört ihr jetzt im Interview.
Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gar kein Problem. Freue mich sehr über die Anfrage.
Die erste Frage ist einfach. Ihr führt mit 2 Punkten 3 Sekunden vor dem Ende des Spiels. Eure Gegner haben den Ball an der eigenen Grundlinie. Wie intensiv verteidigst du noch? Riskierst du einen Foul, um den Wurf zu verhindern?
Fängt aber schwierig an. Wir sind +2, hast du gesagt?
Ja.
Dann auf jeden Fall trotzdem Druck machen. Ich glaube, der größte Fehler ist immer, wenn man dann nachlässig ist, weil dann passieren mehr Fehler. Und aber definitiv versuchen, solide zu verteidigen und keinen Foul zu machen, aber trotzdem Druck, ja.
Okay, dann stell dich doch mal vor.
Ja, ich bin Svenja Brunkhorst, ich bin 33 Jahre alt und ehemalig aktive Profibasketballerin. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Basketball zu spielen, habe viele Stationen durchlaufen, in Deutschland als auch in Spanien und in Frankreich und habe dann 2020, 2021 die Liebe zum 3x3 gefunden und konnte da mit meiner Mannschaft letztes Jahr bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille holen.
Hattest du damals weibliche Vorbilder?
Hatte ich sogar. Ich hatte das große Glück, dass ich mit 10 Jahren mit meiner Familie, mein Vater hat sich beruflich verändert, umgezogen bin und ich bin in die Nähe von Wasserburg gezogen. Und da war der TSV Wasserburg gerade in den Anfangsjahren und schon sehr. Ja, ich glaube, wo ich angekommen bin, zum ersten Mal in der deutschen Meisterschaft, um die deutsche Meisterschaft gespielt. Und da war eine junge Nachwuchs-Nationalspielerin, Anne Breitreiner. Ich war 10, sie war 18. Und ich fand sie sehr, sehr beeindruckend und habe immer im Laufe meiner Karriere sie bewundert, sie mein Vorbild gehabt. Und irgendwann ist sie auch meine Mentorin geworden. Also das war mein weibliches Vorbild.
Was für ein Gefühl ist es, dass jetzt junge Spielerinnen dich als Vorbild sehen können?
Ja, wenn es so ist, dann ist das schon sehr, sehr besonders. Also mir hat es sehr geholfen, dass ich ein weibliches Vorbild hatte. Und ich glaube, das ist auch gerade ein Ziel von unserer Generation, die wir gerade haben, im Frauenbasketball aktiver da was zu machen. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Spielerinnen, gerade die in unterschiedlichen Bereichen als Vorbild agieren. Aber ich finde es natürlich schon besonders, wenn junge Mädels da draußen mein Trikot anhaben oder nach Autogrammen fragen oder sagen, sie möchten mal so werden wie ich. Das ist, das macht schon was mit mir, definitiv.
Wolltest du schon früh Profi-Basketballerin werden?
Ja, ich habe mich sofort ins Basketball verliebt und von Anfang an hatte ich wirklich ja vollen Fokus auf Basketball, zum Fluch wahrscheinlich von meinen Eltern, dass sie mich überall hinfahren mussten. Nein, also meine Eltern haben mich da extrem unterstützt, meine Familie hat mich sehr unterstützt und natürlich durch den, dass ich da umzog, dass ich an einen Standort gekommen bin, wo es erste Frauen-Basketball-Bundesliga gab, wo ich ganz klar gesehen habe, dass das was ist, was ich unbedingt werden möchte, war mein Ziel noch klarer und ich habe sehr viel auf die Karte Profisportlerin gelegt und ich hatte immer ganz klar im Kopf, dass das mein Ziel ist und ja, darum ist es noch so schöner, dass es dann auch so geklappt hat.
Wann hast du gemerkt, dass du es schaffen kannst?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich relativ viel Talent habe, aber auch diese Liebe dazu. Ich habe halt wirklich jede freie Minute genutzt, und habe draußen mit meinen Freundinnen auf dem Freiplatz gespielt nach dem Training. Ich war wirklich absolut Basketball verrückt, habe alles geschaut, bin zu vielen Spielen gegangen und war eigentlich immer 24/7 in der Halle. Und ich glaube, wenn man so viel Leidenschaft und so viel Spaß an der Sache hat, macht es es immer einfacher. Und ich hatte, wie gesagt, einen Verein, der sehr früh auf mich schon gebaut hat. Ich habe mit 15 Jahren mein erstes Bundesligaspiel absolvieren können. Und da habe ich halt schon früh gemerkt, dass ich, glaube ich, eine Chance habe, den Weg der Leistungsspielerin beziehungsweise Profispielerin einzugehen.
Du bist dann mit 17 Jahren das erste Mal deutscher Meister geworden. War das dann auch deine erste ganze Saison in der ersten Mannschaft?
Ja, genau. Also ich habe mit 15, wie ich gerade beschrieben habe, mein erstes Spiel. Dann habe ich mir das Kreuzband gerissen. Dann war ich so ein bisschen in and out und war ungefähr 8 Monate in meiner Reha-Phase. Und natürlich als Nachwuchsspielerin ist es dann immer schwierig, da erstmal ja, Fuß zu fassen. Ich durfte mit trainieren, habe ein bisschen gespielt. Das war meine erste Meisterschaft, aber einen großen Anteil an der Meisterschaft hatte ich definitiv mit 17 Jahren leider noch nicht.
Hattest du damals davon geträumt, in der WNBA zu spielen?
Ja, natürlich. Ich glaube, für viele Spielerinnen ein Ziel. Es kam mir aber immer sehr weit weg vor. Ich glaube, mein größeres Ziel war immer, das europäische Ausland und Euroleague war eigentlich, glaube ich, eher mein Ziel als die WNBA. Aber ich hätte nicht Nein gesagt, definitiv, wenn der Anruf gekommen wäre.
Fiel dir der Übergang von der U18 zu den Profis schwer?
Ja, also natürlich ist das immer ein großer Unterschied, wenn man dann mal in den Seniorenbereich, so wie man so schön sagt, oder in A-Kader kommt. Das war schon ein großer Unterschied, wenn man nicht nur gegen Gleichaltrige spielt, sondern gegen gestandene, erfahrene Spielerinnen. Und ja, war der Switch vom Nachwuchs zum Frauenteam auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte einen großen Vorteil, dass ich halt mit Wasserburg in einer Mannschaft war, wo sehr, sehr viele erfahrene, gestandene Spielerinnen Ende ihrer Karriere waren und mich da sehr gut mitgenommen haben und auf vieles vorbereitet haben. Und da hat mir diesen Schritt, auch wenn er sehr schwierig war, glaube ich, ein bisschen durch die langjährige Erfahrung, die ich davor hatte, ein bisschen genommen.
2013 hast du das erste Mal in der A-Nationalmannschaft gespielt. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern?
Ich kann mich in der Tat noch daran erinnern. Ich war extrem aufgeregt. Es war was ganz Besonderes. Und ich weiß, dass ich zu meinem allerersten Lehrgang mit Anne Breitreiner gefahren bin zusammen. Wir sind beide aus Wasserburg gekommen. Und sie ist eine Person, die leider immer ein bisschen zu spät kommt und ich immer extrem zu früh. Und dann bin ich zu meinem ersten Lehrgang, haben wir fast den Flug verpasst. Und ich war, habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich meinen allerersten Lehrgang aufgrund ihres zu spät kommens immer verpasse. Und darum war das alles sehr, sehr aufgeregt aufregend. Und das erste Spiel, meine Familie war da und es war schon sehr besonders.
Und kannst du sagen, welches dein bestes Spiel dem Gefühl nach war?
Bei der Nationalmannschaft?
Ja.
Boah, schwierige Frage. Boah, weiß ich gar nicht, welches mein bestes Spiel in der Nationalmannschaft war. Ich glaube, schwierig, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich hier hinten raus natürlich so ein paar Spiele, die sehr prägend sind. Zu einer Qualifikation. Ich glaube, das Spiel ich glaube, wir waren da in Bosnien zu der finalen Europameisterschaft-Qualifikation. Das war ein Spiel, wo ich, glaube ich, sehr viel auf dem Spielfeld gelassen habe und ich bin nicht eine Spielerin gewesen, die immer sehr viel gescored hat, sondern so ein bisschen von allem ein bisschen was gemacht hat, aber nicht so unglaublich gut. aber das war ein Spiel, wo mir, glaube ich, sehr viel sowohl offensiv und defensiv geglückt ist und wo es mit einem positiven Ausgang, ich glaube, das ist einer der prägendsten Spiele für mich.
Und was war dein größter Erfolg mit der Nationalmannschaft?
Ja, ich muss da ein bisschen unterscheiden zwischen 5 gegen 5 und 3x3. 3x3 natürlich ganz klar Olympia und 5 gegen 5 war es aber auch, glaube ich, die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Das Turnier in Belem war sehr, sehr prägend für mich, weil wir die Ausgangssituation sehr gut war, aber trotzdem einfach so viele Top-Teams, eine Atmosphäre, so viel auf dem Tableau war, so gesagt, die Quali. Und das hat schon, das war, glaube ich, der größte Erfolg in meiner 5 gegen 5 Karriere und natürlich 3x3, der Gewinn der Goldmedaille.
2020 hast du dich dann entschieden, nur noch 3x3 Basketball zu spielen und bist dann als Bordsoldatin zum Bundesstützpunkt nach Hannover gegangen. Warum hast du dich so entschieden?
Ja, ich habe jahrelang 5 gegen 5 gespielt und ich habe irgendwann für mich, ich habe im Ausland gespielt, bin dann wieder zurück nach Wasserburg gekommen. Ich hatte viele Stationen durchlaufen und bin aber immer wieder nach Wasserburg gekommen. Und irgendwann habe ich aber für mich festgestellt, dass ich eine neue Herausforderung brauche, dass ich eine Veränderung brauche und hatte dann auch kurz überlegt, ob ich komplett aufhöre mit Basketball, weil ich nicht mehr gesehen habe, dass ich in der deutschen Liga spielen möchte, und aber nochmal ins Ausland zu gehen, war auch keine Option. Und dann kam der Nationaltrainer vom 3x3 auf mich zu und hat mir 3x3 vorgestellt. Ich habe ein Turnier gespielt mit Satu Zabali, Amadek Björn und Sonja Greinacher. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Und danach ist es die Planung 3x3 mal konkreter geworden. Ich habe mich da ein paar Mal mit Matthias Weber getroffen und habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass ich ja eine Veränderung brauche, und dann habe ich mich für 3x3 entschieden.
Warum nicht mehr in Deutschland spielen?
Ja, weil ich, glaube ich, das sehr lange und viele Jahre gemacht habe und viel gewonnen habe. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe mit 15 meine erste Bundesliga-Saison gespielt und dann war ich 29 und habe nur 2 Saisons davon im Ausland gespielt, aber sonst ja 12 Jahre in der Bundesliga und davon irgendwie 7-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich alles schon gesehen habe. Und ja, jedes Auswärtsspiel hat sich sehr gleich angefühlt. Und ja, ich brauchte einfach was Neues. Und darum war es für mich klar, dass ich so nicht mehr in der Bundesliga spielen möchte. Gar nichts gegen die Bundesliga, aber einfach, weil ich es jahrelang gesehen habe und für mich persönlich eine Veränderung brauchte.
Was genau heißt Sportsoldatin? Was macht man da?
In Deutschland gibt es unterschiedliche Sportfördermöglichkeiten, wie Sportlerinnen und Sportler deutschlandweit gefördert werden. Die Bundeswehr stellt jedes Jahr 850 Plätze für den Spitzensport, wo sich Sportlerinnen und Sportler komplett auf den Sport konzentrieren können. Und da 3x3 eine komplett neue Sportart war, eine neue Disziplin, es die Vereinsstrukturen nicht so gab, wie es im klassischen 5 gegen 5. Und wir natürlich gucken mussten, wenn wir 3x3 spielen wollen, wie wir unser Geld bekommen, wie wir versichert sind, haben wir geguckt, wie wir das machen können. Und da war es relativ schnell klar, dass der Verband uns in dem Sinne nur mit dem Bundesstützpunkt helfen kann, aber nicht finanziell. Und da sehr viele olympische Sportarten über die Bundeswehr oder die Bundespolizei beziehungsweise den Zoll ermöglichen, Sport auszuführen, haben wir uns bei der Bundeswehr gemeldet und haben ja angefragt, ob wir Plätze bei der Sportfördergruppe bekommen können. Und dann haben wir 6 Plätze für 3x3 bekommen, was sehr, sehr wichtig für unser ganzes Projekt war, dass wir uns da komplett auf den Sport konzentrieren können. Und an sich, ja, bist du bei der Bundeswehr angestellt, machst auch eine Grundausbildung, wie alle anderen Soldatinnen und Soldaten. Aber das Hauptziel von Sportsoldaten ist, dass du freigestellt bist und für den Sport und dass du deinen Sport bestmöglich und leistungsorientiert ausüben kannst. Und ja, genau, da war die Bundeswehr ein großer Unterstützer, dass sie da unser Arbeitgeber waren für mich persönlich 4 Jahre.
Wie würdest du den Unterschied zwischen normalem und 3x3 Basketball beschreiben?
Ja, ich habe immer gedacht, dass es es gibt gar nicht so viele Unterschiede, aber es gibt extrem viele Unterschiede. Es fängt davon an, natürlich Halbfeld, Ganzfeld, die Anzahl der Spielerinnen, die Zeit von 40 Minuten zu 10 Minuten, der Ball, Indoor, Outdoor. Also es gibt so viele Sachen, die man, wo ich gemerkt habe, dass es im Endeffekt natürlich ist Basketball, aber es ist komplett anders. Und da ist schon sehr wichtig, dass man sich auf eine Sache dann doch spezialisiert, weil es halt einfach so viele Eigenheiten hat. Und ja, also die Liste könnte ich lange aufzählen, was die Unterschiede sind, auch offensiv, defensiv, taktisch sind ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man halt 3x3 und 5 gegen 5. Aber glaube ich, die logischsten oder die offensichtlichsten sind halt, wie gesagt, das Feld, Halbfeld, Ganzfeld, draußen drin, die Zeit, und halt einfach, ja, auch der Ball, ist ein anderer. Also es sind so, so viele Sachen.
Würdest du sagen, man muss für eins von beiden fitter sein oder trainiert man irgendwie anders?
Ja, man muss auf jeden Fall unterschiedlich trainieren. Beim 3x3 bist du gefordert, dass du sehr viele kurze Sprints machst, sehr oft abstoppst. Im 5 gegen 5 hast du die klassischen langen Linien, wo du halt länger läufst, andere Cuts auch machst. Und wir haben schon versucht, unser Training auch, ja, auch weil es 10 Minuten halt, wir nennen es immer so ein bisschen den 10-Minuten-Sprint, du musst auch ganz anders haushalten mit deiner Energie. Und da muss man halt schon auch, das Training hat sich auch extrem angepasst, zwischen 5 gegen 5 und 3x3, auch krafttechnisch, wie du da nicht mehr so in dem Ausdauerbereich, sondern in den kürzeren Abläufen bist und so weiter. Also da ist schon ein Unterschied im Trainingsverhalten.
Kannst du dir vorstellen, dass es in Deutschland auch mal eine größere 3x3-Liga geben wird?
Ich wünsche es mir. Also das ist schon natürlich ein Ziel, dass nach diesem Erfolg, dass es nicht jetzt irgendwie verpufft und dass wir das auch ausbauen. Es ist, glaube ich, schwierig, weil es halt auch ein anderes Format ist. Es ist halt einfach dieses Turnierformat und nicht das normale Liga-Format, wie man es so klassisch kennt. Aber ich glaube schon auch, dass es eine Möglichkeit ist, dass Vereine vielleicht da einfach dann auch in Zukunft sich da der 3x3-Sparte ein bisschen mehr verschreiben und dann auch vereinzelt Teams haben. Und ich glaube, dass man das definitiv angehen kann. Und ich würde es mir wünschen, wenn es irgendwann eine Liga gibt. Aber ich glaube, es sind leider noch sehr, sehr viele Schritte bis dahin.
Wird es ein Alba Berlin 3x3-Team geben?
Gute Frage. Ja, man sieht, dass es Hannover das jetzt gerade zum ersten Mal gemacht hat. Die TKH Luxe haben ihr erstes 3x3-Team. Ich habe mich mit Hannover ausgetauscht. Ich finde es sehr interessant, wie sie es machen. Aktuell haben wir es nur in unterschiedlichen Turnierformaten im Freizeitbereich, dass wir das anbieten über den Sommer und aber mal gucken. Ich sage niemals nie und schauen wir mal, was sich irgendwann in der Zukunft ergibt. Aber aktuell haben wir keins.
Genau, du durftest dir ja vor Olympia aussuchen, ob du 5 gegen 5 oder 3 gegen 3 spielen willst. Du hast dich dann ja für 3 gegen 3 entschieden. Glaubst du, du hättest dich geärgert, wenn du dich für 5 gegen 5 entschieden hättest? Dann hättest du ja die Goldmedaille verpasst.
Ja, es ist immer schwierig. Was wäre, wenn? Ich glaube, das war auch, wieso es so ein langer Prozess war und ich auch mich lange nicht entscheiden konnte, weil genau die Sachen sind. Ah, okay, was wäre, wenn das 5 gegen 5 Team Gold holt und wir nicht so gut abschneiden? Oder es sind so viele Sachen, aber ich glaube, es war irgendwann ganz, ganz wichtig für mich, dass ich eine Entscheidung treffe und dass ich komplett hinter dieser Entscheidung stehe und egal wie es ausgeht, für mich entschieden habe, dass das der bestmögliche Weg ist für mich. und nichts nachtrauere. Jetzt habe ich alles im Endeffekt wahrscheinlich richtig gemacht, aber trotzdem war es ganz, ganz wichtig für mich, irgendwann Klarheit zu haben und zu sagen, okay, das ist das jetzt und damit lebe ich und das kommuniziere ich an beide Teams und ich committe auch für das 3x3-Team und bin voll und ganz da und schaue nicht links und rechts, was jetzt noch bei 5 gegen 5 ist, weil das wäre dem Team gegenüber nicht fair gewesen.
Und warum hast du dich dann endgültig für 3x3 entschieden?
Weil es so ein bisschen mein Herzensprojekt auch war. Ich habe dann ja auch 5 gegen 5 so ein bisschen den Rücken gekehrt, in dem Sinne, dass ich nicht mehr in der Liga gespielt habe, hatte aber natürlich auch noch extreme Erfolge mit dem 5 gegen 5 Team und ich habe mein Leben lang über 20 Jahre 5 gegen 5 gespielt und habe da sehr viele Höhen und Tiefen gehabt und aber dann trotzdem habe ich die letzten 3 Jahre ganz intensiv 3x3 gespielt und für mich war es auch wichtig. Ich wusste, dass ich meine Karriere beende und ja, Sonja Greinacher ist meine beste Freundin und wir haben, seit wir 15 sind, zusammen in der U16, U18, U20, A-Kader alles zusammen gespielt. Und sie hat sich davor schon für 3x3 entschieden. Wir haben auch diesen Prozess zusammen durchlebt und haben aber, für mich war ganz klar, dass ich, wenn dann meine Karriere auch mit ihr auf dem Spielfeld beenden möchte. Und ja, ich bin auch nach Hannover gezogen für diesen einen Traum. Und dann hat sich das für mich nur richtig angefühlt, dass ich, wenn ich da mich komplett committe, alles, meinen ganzen ja, Lebensmittelpunkt nach Hannover verlege, da jeden Tag trainiere, dass ich dann auch mit dieser Mannschaft dann zu Olympia gehe.
Was war das Beste für dich bei Olympia neben der Medaille?
Oh, so viele Eindrücke. Überhaupt ein Teil von Team D zu sein, war ganz, ganz besonders für mich. Es hat angefangen mit der Einkleidung, wo man auf einmal das realisiert hat, dass man ein Teil von dieser großen Delegation ist. Die Eröffnungsfeier war sehr besonders, im Olympischen Dorf zu leben. Und wir waren fast 2, 2,5 Wochen da. Das war schon sehr beeindruckend, auch ein bisschen überwältigend manchmal, aber auch, dass man so viele Top-Athleten sehen durfte, also Simone Biles, Serena Williams und so weiter. Und man ist mit denen in der Mensa und das war schon irgendwie absurd manchmal, wo man sich irgendwie erwischt hat, dass man ein extremes Fangirl war. Und ja, es waren schon sehr viele prägende Eindrücke, die man da sammeln durfte.
Kannst du sagen, was den Unterschied gemacht hat zur Europameisterschaft, wo ihr 2023 den sechsten Platz gemacht habt?
Ja, es war dann ja auch wieder, man merkt dann, dass Olympia natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit und eine Sichtbarkeit hat. Die Europameisterschaft in Ljubljana hat, glaube ich, vieles losgetreten. Also ich glaube, das war der Startschuss für uns, dass wir uns überhaupt erstmal für die Quali qualifiziert haben in Brasilien, dass wir als deutsche Nationalmannschaft endlich mal wieder auf dem Radar waren. Es war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, aber man ist da trotzdem noch so extrem in seiner Basketballblase und viele, die nicht jetzt Basketball, Frauenbasketball interessiert sind, haben es gar nicht mitgekriegt, was da passiert ist oder nicht passiert ist. Und das ist natürlich der große Unterschied zu Olympia, wo es ja, in der Zeit, glaube ich, fast nichts anderes im Fernsehen gibt und jeder in Deutschland was davon mitbekommt. Und diese medielle Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit war, glaube ich, der große Unterschied zu einer Europameisterschaft. Aber den Stellenwert hat, glaube ich, diese Europameisterschaft auch extrem bei mir, weil das der Startschuss für so vieles war.
Im ersten Spiel habt ihr direkt gegen die amerikanische Nationalmannschaft besiegt. Wurde euch da schon bewusst, dass ihr die Chance auf etwas Großes habt?
Nee, ich glaube nicht. Wir haben, wo wir den Spielplan gesehen haben und gesehen haben, wir haben das Eröffnungsspiel gegen die USA, haben wir uns eigentlich gefreut, weil wir die Amerikanerin auch schon sehr gut kannten über viele Jahre auch gegen die sehr oft gespielt haben. Und wir wussten, dass die Amerikanerinnen besonders mit der Konstellation, mit der sie anreisen, da sie gerade aus der WNBA-Saison kommen, und in so einem Turnierverlauf immer besser werden, dass das das perfekte Timing ist, USA zu spielen. Also umso früher, umso besser für uns. Ich glaube, wir haben persönlich nicht ganz damit gerechnet, dass wir dann auf einmal diesen Clou am Anfang schaffen können. Aber wir wussten, dass das, wenn wir sie schlagen, dann am Anfang des Turniers. Und das hat uns natürlich erstmal ein bisschen ja, Selbstbewusstsein gegeben. Wir wussten aber auch, dass es noch ein langes Turnier ist. Das Format ist jeder gegen jeden in der Vorrunde. Darum wusste man, okay, ein Sieg ist schön, aber es bringt dich noch nicht viel weiter. Und darum war es halt dann auch gleich danach sofort, okay, wir müssen wieder Focus on fürs nächste Spiel. Und am nächsten Tag haben wir ja auch erstmal wieder verloren gegen Australien. Also darum war uns das, glaube ich, noch nicht ganz bewusst, aber man ist zurückgekommen ins Olympische Dorf und alle haben über uns geredet. Und das war schon mal sehr schön zu sehen, dass das halt so eine Aufmerksamkeit bekommen hat und natürlich extrem viel Selbstbewusstsein für uns gegeben.
Kannst du dich noch gut an das 3x3-Finale erinnern?
Jein, ich würde sagen, an die letzte Minute ja, weil ich auf sehr, sehr vielen Events bin und ungefähr die letzte Minute wird sehr oft eingespielt und da kann ich dir jede Szene genau sagen. Was die 9 Minuten davor passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Spiel auch seit den Olympischen Spielen noch nicht wieder angeschaut. Also ich weiß nicht den Verlauf wirklich und genau, darum kann ich es nur, ja, so gesagt, 9 Minuten weiß ich nicht, 1 Minute weiß ich.
Würdest du sagen, dass das Finale euer bestes Spiel war?
Ich glaube, das ganze Turnier war unser, wir haben extrem overperformed, wie man so schön sagt. Wir haben jedes Spiel extrem viel geleistet und aber ich glaube, ich bin extrem stolz, wie wir jedes Spiel immer wieder die Ruhe behalten haben und uns nichts, egal wie die Situation ist, aus der Ruhe kriegen lassen haben. Und darum ist das schon sehr, sehr stark, wie wir auch in so einem Finale vor so vielen Leuten wieder mit dem Rückstand zurückkommen. Und darum kann man schon sagen, dass es bestimmt eines der besten Spiele war. Aber ich glaube, das ganze Turnier war für uns ein Turnier, wo wir extrem, ja, overperformed haben.
Könntest du dir die Spiele der Damen-Nationalmannschaft anschauen?
Die habe ich alle angeguckt. Also ich habe jedes Spiel gesehen, auch immer im Olympischen Dorf, besonders wo sie noch in Lille waren. Da gab es immer einen großen Fernseher im, ja, überall eigentlich im Dorf. Und da habe ich im deutschen Haus, so gesagt, von uns, habe ich alle Spiele mit auch den anderen 3x3-Mädels und unserem Coach und Physio geschaut. Und das Viertelfinale gegen Frankreich durften wir dann ja in Paris vor Ort auch live sehen.
War es schwierig, nur zuschauen zu können?
Nee, nee, also wie gesagt, ich glaube, ich habe echt dann irgendwann für mich ganz klar gehabt, dass das okay ist. Es war schon sehr besonders zu sehen, wie sie die Belgierin geschlagen haben, denn die Japanerin, das war ja auch sehr historisch, dass sie da aus dieser Gruppe rauskommen. Aber ich habe das alles mit einem sehr freudigen Blickwinkel gehabt und nee, es war völlig in Ordnung, dass ich beim 3x3 war.
Warst du enttäuscht nach dem Ausscheiden gegen Frankreich?
Ich habe mitgefühlt, natürlich. Ich habe es der Mannschaft gegönnt. Sie haben sehr, sehr viel reingesteckt. Sie haben eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Auch die Vorrunde war extrem und natürlich habe ich ihnen auch mehr gewünscht. Und man hat gesehen, wie niedergeschlagen die Mädels waren. Und dafür kenne ich die Spielerinnen alle viel zu gut und bin mit sehr vielen sehr gut befreundet. Und natürlich habe ich da mitgefühlt. Und wir waren ja auch die Ersten, die sie auch mit umarmt haben nach dem Spiel und sind bei uns vorbeigekommen. Und da hat man schon die Enttäuschung auf jeden Fall gesehen bei vielen. Und das ist dann natürlich nicht schön zu sehen.
Was erwartest du von der Eurobasket in diesem Jahr? Fährst du nach Hamburg, um das Team zu unterstützen?
Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, ganz klar. Und ich erwarte einiges. Ich glaube, wir haben eine unglaublich talentierte Mannschaft, die ja viel Potenzial hat, auch eine Chance auf eine Medaille. Es wurde schon sehr oft auch im Vorfeld diskutiert und ich glaube, sie haben definitiv eine Chance. Es ist sehr besonders, eine Vorrunde im eigenen Land zu haben. Und ja, natürlich werde ich es mir nicht entgehen lassen, das in Hamburg anzuschauen. Und ich werde auch danach nach Athen fliegen. Also ich werde sowohl danach auch noch die Hauptrunde in Athen weiterverfolgen.
Wie oft habt ihr für euch seit dem Gewinn der Medaille getroffen?
Um ehrlich zu sein, in der Konstellation haben wir uns nur einmal gesehen, bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres in Baden-Baden, kurz vor Weihnachten. Sonst haben wir es leider nicht geschafft, aufgrund, ja, dass Marie in Italien war, Elisa in den USA, dass wir uns in der großen Gruppe mal sehen. Wir hatten jetzt am Wochenende ein Event, wo Marie, Sunny und ich zusammen waren. Aber dass wir alle vier es geschafft haben, war ja seitdem nur einmal leider.
Hattet ihr alle die Medaillen dabei?
Klar, sehr oft wird das jetzt gefragt, dass wir die natürlich mitbringen. Und ja, die haben wir dann bei Events, wo wir angefragt werden, haben wir die auch dabei. Sonst im Alltag nicht.
Fiel es dir nach dem Gewinn der Goldmedaille leichter oder schwerer, deine Karriere zu beenden?
Wahrscheinlich leichter, weil es ist das perfekte Ende. Es ist die, wie oft mir Leute sagen, es ist eine Cinderella-Story. Ja, für mich ist es das. Überhaupt Teilnahme der Olympischen Spiele war schon so besonders und dann mit diesem Abgang, es geht nicht besser. Für mich ist es perfekt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ja, so einen Abschied haben konnte.
Würdest du nicht auch gerne in 4 Jahren die Medaille verteidigen?
Nee, das sollen dann Elisa und Marie machen. Die sind noch jung, die haben da, die sind dann noch, ich wäre, glaube ich, zu langsam für die Richtungswechsel und so weiter. Ich gucke dann da in LA vor Ort hoffentlich am Spielfeldrand zu und genieße es, wenn die vielleicht verteidigen. Aber nee, ich bin totally fine damit.
Wann ist dir das erste Mal richtig bewusst geworden, was ihr da erreicht habt?
Es hat lange gedauert, und es ist manchmal immer noch extrem surreal, was da passiert ist. Ich glaube, besonders wenn wir jetzt immer wieder bei so Veranstaltungen sind, und dafür gefeiert werden, da kommt es dann wieder rauf, aber sonst ist man auch sofort wieder in seinem normalen Alltag, und da ist man einfach nur eine ganz normale Person und hat nicht diesen tagtäglichen Bezug zu diesem Olympiasieg. Und darum ist das immer noch mal manchmal, wenn man irgendwo hingeht und wieder die Bilder sieht und das Ganze oder zusammenkommt, das macht was mit mir und da realisiere ich das immer viel mehr, als wenn ich ja jetzt so ganz normal in meinem Alltag. Aber ich glaube, die nach Weihnachten, wo ich mal ein bisschen Zeit hatte, runterzukommen. Wir hatten sehr, sehr viele Events nach dem Sieg. Ich hatte auch den Einstieg in meinen neuen Job. Da hatte ich gar nicht so viel Zeit, um nachzudenken. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mal nach Weihnachten ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, glaube ich, da habe ich es zum ersten Mal dann so wirklich realisiert, was wir da geschaffen haben.
Du hast deine Karriere, ja, wie du gerade gesagt hast, vor knapp einem Jahr beendet. Und leitest jetzt die Mädchen- und Frauen-Basketballabteilung bei Alba Berlin. Fühlst du dich in deiner relativ neuen Rolle wohl?
Ja, es ist eine Riesenumstellung. Es ist was anderes, nicht mehr auf dem Spielfeld zu stehen, sondern hinter dem Schreibtisch und versuchen, Sachen mitzugestalten und zu entwickeln. Ich wurde aber sehr, sehr gut hier empfangen geheißen und ich glaube, wir haben in Berlin ein Mädchen- und Frauenprojekt, was ein absolutes Leuchtturmprojekt ist und was sehr viel Potenzial hat, noch weiterzuentwickeln und darum fühle ich mich sehr wohl hier und happy, ja, in Berlin zu sein und jetzt von der anderen Seite versuchen, noch meinen Input zu geben.
Was war für dich am Start das Schwierigste?
An meinem neuen Job, was das Schwierigste war.
Ja.
Ja, ich glaube, der Transfer, dass ich mit 32 meinen ersten Job hatte, dass ich da angefangen habe, wirklich zu arbeiten. Also viele, natürlich kann man auch, habe ich auch davor gearbeitet, in dem, dass ich aktiv Basketball gespielt habe, aber ich habe nie diesen Alltag, diesen Arbeitsalltag gehabt. Und das war schon eine große Umstellung für mich. Es war auch ja einfach ja 40, 50 Stunden, ja 50 Stunden ist übertrieben, 40 Stunden zu arbeiten, ist was ganz anderes gewesen. Und ja, einfach da irgendwie so seine Position zu finden, das Umfeld kennenzulernen und nicht als Spielerin, sondern halt ja als Managerin. Das war schon eine riesen Umstellung und es ist immer noch. Also ich bin immer noch in dem Lernprozess und ja, es wäre anmaßend, wenn ich sagen würde, ich verstehe schon genau alles, wie es abläuft und da bin ich noch im Lernprozess, aber habe hier auch, wie gesagt, ein gutes Umfeld, die mir da sehr helfen in diesem Step.
Liegt dann dein Hauptaufgabenfeld bei den Profis der ersten Mannschaft oder bei den Jugendteams? Wie ist das aufgeteilt?
Ich habe, glaube ich, schon jetzt in der ersten Saison sehr viel auch im Profi Teambereich in der Orga und in der Struktur drumherum gemacht, weil man sich dann natürlich auch am besten auskennt, die Expertise vielleicht am größten ist. Aber natürlich ist auch mir das Nachwuchsthema ein ganz, ganz wichtiges. Wie schafft man das, da die Strukturen weiterzuentwickeln? Aber Berlin hat ja einen Verein, wo sehr viel auch im Kita- und im Schulbereich gemacht wird und da sich erstmal so ein bisschen reinzufuchsen. Kostet gerade halt einfach noch sehr viel Zeit, es zu lernen. Und darum würde ich sagen, dass die Umsetzungskraft im Profibereich für mich einfacher war, weil ich halt einfach da sehr lange in dem gleichen Business drin war, als in dem Schulkontext, wo ich alles neu gerade erlerne.
Wer sind deine direkten Ansprechpartner innerhalb des Vereins?
Ja, ich habe einige. Ich denke, ich bin die direkten Ansprechpartner. Es sind dann schon die Managergruppe, in der ich auch öfters Updates habe. Und da sind einige, die meine direkten Ansprechpartner sind. Aber auch in meinem Umfeld für das Frauenteam habe ich einige AnsprechpartnerInnen, die da schon jahrelang unglaublichen Job machen. Und darum ist das unterschiedlich. Also ich versuche ja natürlich auch das ganzheitliche Konstrukt zu sehen und nicht nur den einen Bereich. Und darum habe ich, würde ich sagen, sehr, sehr viele Ansprechpartner.
Warum hast du dich für Alba Berlin entschieden?
Weil ich glaube, dass das aktuell im Frauenbasketball mit das ja, das interessanteste Projekt ist, wo man viel weiterentwickeln kann. Ich habe es eben schon angesprochen, dieses Ganzheitliche von Kita, Schulsport bis zum Profi, das in einer Millionenstadt, wo ein Männerverein sich ganz klar dem Frauenbasketball auch verschreibt, wo man davon lernen kann. Wir haben ja fast 300 Mitarbeitende hier bei Alba Berlin und das sind nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im ja, pädagogischen Bereich und das ist, glaube ich, einmalig für einen Sportverein und da kann ich in ganz, ganz vielen Bereichen lernen und darum hat es mich von Anfang an überzeugt und halt einfach, wie gesagt, ich glaube, der Verein ermöglicht viele Optionen für die Zukunft, um auch den Frauenbasketball weiterzuentwickeln.
Hat es dich nicht gereizt, bei den Alba Damen noch eine letzte Saison zu spielen?
Nee, ich hatte ja schon davor mit dem 5 gegen 5 aufgehört. Es wäre komisch gewesen, dann wieder ins 5 gegen 5 einzusteigen. Nee, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Du hast mit dem TSV 1888 Wasserburg die deutsche Meisterschaft fünfmal und den Pokal viermal gewonnen. Gab es ein Jahr, das für dich besonders hervorzuheben ist?
Ich darf dich sogar verbessern. Ich habe sogar 7-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen und 5-mal den Pokal. Und ich glaube, die ersten Meisterschaften waren die, die ich halt einfach noch sehr von der Bank ja, mit absolviert habe. Und ich glaube, ich bin mit 18, 19 bin ich nach Freiburg gegangen, dann bin ich wieder zurückgekommen. Und da hatten wir eine Mannschaft mit sehr vielen deutschen Nationalspielerinnen und mit internationalen Größen, wo ich einen großen Anteil an dieser Meisterschaft hatte. Und ich glaube, das war die Meisterschaft, die für mich halt auch am prägendsten war, weil es zum ersten Mal eine Meisterschaft war, die, wo ich sehr viel mitgestaltet habe auf dem Spielfeld. Und darum war die, ich weiß gar nicht, welche Saison es war, aber die besonderste für mich.
Hast du noch Kontakt zum TSV Wasserburg? Hätte es dich nicht auch gereizt, dort zu arbeiten?
Ich habe noch einen guten Kontakt nach Wasserburg. Ich war auch erst, wo ich Ostern zu Hause war, auch mal wieder beim Spiel, beim Playoff-Spiel Wasserburg gegen Bochum. Ich habe ja natürlich dem TSV Wasserburg sehr, sehr viel zu verdanken. Und dennoch habe ich ganz klar für mich entschieden, dass ich ja ein anderes Projekt für mich sinnig mach ist und darum war Wasserburg keine Option, weil ich mir aktuell noch nicht vorstellen kann, wieder nach Hause zu gehen. Und ja, ich glaube, die Möglichkeiten in Berlin sind andere und darum habe ich mich erstmal aktiv gegen Wasserburg entschieden.
Du hast jeweils eine Saison in der spanischen Liga und eine Saison in der französischen Liga gespielt. Wie würdest du die Unterschiede zum deutschen Basketball beschreiben?
Ja, es sind zwei große Basketballnationen. Die Spanier sind ja mit sehr viel Intelligenz, mit Spielwitz, sehr kreativer Basketball. Und der französische Basketball lebt von der Physis, von sehr viel Athletik. Ich glaube, das sind schon zwei Aspekte, die ein bisschen unterschiedlich zum deutschen Basketball sind. Der deutsche Basketball ist sehr strukturiert. Und aber ich glaube, wir versuchen jetzt auch genau in diesen Bereichen immer mehr was zu lernen und gegenseitig voneinander zu lernen. Und ja, aber es ist schon, sind schon große Unterschiede immer zwischen den Ligen. Und es war auch eine große Umstellung für mich, erstmal da immer reinzukommen, weil es halt einfach ein komplett anderer Basketball war. Aber das ist ja das Schöne daran, dass man mal aus seiner Komfortzone raus muss und ja, neue Sachen erlernen muss.
Sind die Zuschauerzahlen im Damenbasketball in Frankreich und Spanien ähnlich wie in Deutschland?
Nee, sind viel, viel größer. Da spielst du auch mal so vor 3, 4, 5.000 Zuschauenden. Darum ist das, ja, wie gesagt, Sport hat oder Basketball hat in Spanien und Frankreich einen extremen Stellenwert und das merkt man auch an den Zuschauenden.
Könntest du dir auch vorstellen, in deiner neuen Aufgabe außerhalb von Deutschland zu arbeiten?
Das weiß ich noch nicht. Also aktuell ist mein Anliegen extrem, den deutschen Frauenbasketball weiterzuentwickeln in den unterschiedlichen Bereichen. Wir haben ja jetzt auch mit EM und WM zwei große Top-Events in Deutschland. Ich weiß nicht, was danach kommt, aber aktuell fühle ich mich sehr, sehr wohl hier in Berlin und mein Hauptziel ist erstmal der deutsche Frauenbasketball.
Könntest du dir auch vorstellen, in Zukunft bei einer Bank oder ähnlichem zu arbeiten und Basketball nur noch hin und wieder vor Fernseher zu verfolgen?
Auch das weiß ich nicht. Ich habe Wirtschaft studiert, also ich habe Sportmanagement studiert und International Management. Ich glaube, ich habe eine sehr, sehr große Liebe zum Sport und ich mag das, dass ich das hier so verbinden kann. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich bin noch jung, man weiß nicht, was passiert und darum, aktuell kann ich es mir definitiv gerade nicht vorstellen.
Wenn du jetzt direkt etwas am Damenbasketball in Deutschland ändern könntest, was würdest du machen?
Dass es mehr Jobperspektiven, Möglichkeiten sowohl für Spielerinnen, also das finanziell gemeint, aber auch für TrainerInnen gibt, für Schiedsrichterinnen, also dass halt einfach der Stellenwert Frauenbasketball anerkannt ist in der Gesellschaft und das sowohl monetär als auch jobperspektivisch.
Wenn du dir eine Wunsch-Starting Five der deutschen Nationalmannschaft zusammenstellen dürftest, welche Spielerin würdest du wählen?
Ja, gute Frage. Okay, 4-5 gegen 5.
Ja.
Okay. Dann würde ich nehmen, boah, also auf der 2 auf jeden Fall Leonie Fiebig, auf der 3 Anne Breitreiner, dann auf der 4 Sonja Greinacher, boah. Es sind so viele Spielerinnen, die dann auch noch mit rein. Marlies Aßkamp auf der 5 und auf der 1. Ja, da ich Satu nicht genannt habe bis jetzt, muss sie jetzt die 1 spielen.
Und jetzt natürlich nochmal dasselbe für 3x3.
Für 3x3, dann nehme ich unser Olympiateam.
Wir arbeiten gerade in einer Trainingsplaylist. Kannst du uns drei Lieder nennen, die du beim Training hörst?
Boah, da muss ich fast schwierig. Also ich bin Verfechter von auch manchmal deutscher Musik. Besonders wenn ich mit der deutschen Nationalmannschaft auflaufe, habe ich oft das Gefühl, dass ich das deutsche Musik mich hypt. Da boah, drei Lieder. Darf ich gucken? Darf ich in meiner Spotify-Liste gucken? Ich finde das immer sehr schwierig,
Ja, kein
wenn
Problem.
man da was sind dann meine Go-Tos? Boah. Das ist schwierig. Also es geht immer irgendwas von Drake, es geht immer irgendwas Deutsches. Ich bin ein absoluter Beginner-Fan. Und dann nehmen wir noch als letztes was von Beyoncé?
Gibt es eine Playlist der 3x3 Nationalmannschaft?
Nee, aber Marie und Elisa waren auf jeden Fall federführend für die Musik zuständig. Die haben immer gute Musik gespielt. Denn Sonja und ich haben, glaube ich, einen ganz anderen Musikstil gehabt. Aber es gibt keine Playlist, eine gemeinsame. Aber wir haben, glaube ich, schon relativ schnell was gefunden, wo für jede Person, was dabei ist.
Wenn du einem Spieler oder einer Spielerin eine Fähigkeit klauen könntest, wie bei Space Jam, wem würdest du denn was klauen?
Ich glaube, Sue Bird oder Leila Palau, die Passing Abilities wäre das, was ich klauen würde.
Ich fordere alle Interviewpartner zu einem 1 gegen 1 heraus. Wenn du mal nach Münster kommst, können wir um die Medaille spielen.
Ja. Okay, um die Medaille vielleicht nicht, aber wir können es sonst machen.
Wen müssen wir unbedingt mal interviewen, zu denen du den Kontakt herstellen kannst?
Ich weiß nicht, ob ihr mit Sonja Greinacher schon gesprochen habt, aber das ist natürlich als mein Best Buddy, wo ich natürlich sage, dass das eine wichtige Person ist, die man unbedingt interviewen muss.
Ja, also die haben wir tatsächlich noch nicht, das wäre sehr, sehr cool.
Okay, dann kontaktiere ich sie mal.
Die letzte Frage gehört dir. Was wolltest du schon immer mal sagen?
Boah. Das wollte ich dann immer schon mal sagen. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass ich sehr cool finde, dass du da so einen Podcast machst und das ist schon sehr beeindruckend, dass du da auf so viele Leute zugehst. Wie gesagt, mein Kontakt ist Marco Baldi gewesen, der mir gesagt hat, ich soll mal mich bei dir melden und darum machst du sehr, sehr viel richtig, indem du schon viele coole Leute da interviewt hast und Respekt an dich und mach weiter so.
Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Interview mit Olympia-Goldgewinnerin. Check.
weiteres Interview mit Olympia-Goldsiegerin geplant. Check. So kann's weitergehen. Freut euch drauf, ihr hört bald mehr von mir. Euer Emil.